Das werde ich nie vergessen. Habe ich mich umgedreht und mich umgeguckt und habe die Gesichter der Leute gesehen, als dann, ich glaube, Fox war es damals, waren die ersten, die Trumps Gewinn sozusagen deklariert haben. Und dann hat der Mann hinter mir zu mir gesagt, My name is Mohammed. What am I going to do now? Und bis heute keine Antwort für diesen Menschen. Wir wissen ja, der Muslim Ban und alles, was danach kam. Und es treibt mir bis heute die Gänsehaut den Rücken runter, wenn ich an diesen Moment denke. Und die Umfragen lagen die letzten drei Wahlen falsch, auch dieses Mal. Und die Frage ist auch da, warum? Warum wissen wir eigentlich so wenig darüber, was bei den Leuten wirklich los ist und wirklich vorgeht? Dass Leute das einfach benutzen und denken, das sei da so dahingestellt. Dabei ist das der Versuch einer Annäherung, eine Einladung zum Gespräch und keine Wahrheit, wenn es darum geht, neue Technologien, Erfindungen einzuordnen. Das ist auch das Spannende an Hype. Je mehr Leute dann so eine neue Erfindung benutzen, je mehr Leute sich dafür entscheiden, da jetzt ihre Zeit reinzustecken, desto schneller werden natürlich die Schwachstellen sichtbar.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich sage jetzt erstmal frohe Weihnachten wünsche ich euch, denn es ist noch das Weihnachtsfest und der Audiosalon, wo ich euch hier begrüße, der ist festlich geschmückt. Der Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk und wir besprechen hier das Thema Arbeitskultur Woche für Woche, mal ganz eng in organisatorischen Rahmen und mal eher von oben aus der Metaperspektive geschaut. Und so soll es auch heute weitergehen, denn wir sind heute ganz am anderen Ende des Globus von uns aus gesehen, nämlich in USA. Dort sitzt Felix Zeltner. Felix Zeltner ist Journalist und er ist den neuen Dingen durchaus wohlwollend aufgeschlossen, vor allen Dingen den neuen technologischen Errungenschaften. Er ist außerdem Unternehmer, der lebt seit vielen Jahren in USA, gemeinsam mit seiner Frau. Und die beiden haben zusammen gerade ein Buch verfasst. Das Buch heißt Hype, der geheime Motor hinter KI, Krypto und Co. Und keine Sorge, wir reden heute nicht über Krypto, ganz sicherlich nicht. Und wir reden auch kaum über KI, wir reden aber über Hypes. Was macht einen Hype aus? Und warum werden Dinge gehypt? Und warum sagen wir manchmal Hype, obwohl es einfach nur mal für ein paar Tage ein bisschen stärker in den Medien oder in den sozialen Medien diskutiert wird? Also wir gehen dem Phänomen Hype als solches mal auf die Spur, schauen genau hin, was muss denn zusammenkommen, damit Dinge hochgejazzt werden, sei es auf technologischer Ebene oder auch auf anderer Ebene. Warum essen auf einmal Menschen gerne Dubai-Schokolade und ein paar Wochen später schon wieder nicht mehr? Genau das wollen wir ergründen. Das hat Felix zusammen mit seiner Frau Christina Horsten getan und er ist heute im Studio. Und ihr werdet schon gleich merken, Felix und ich, wir kennen uns, wir haben uns einmal persönlich getroffen, kennen uns ein Stück weit aus dem Brand 1 Podcast-Netzwerk, denn er hat auch einen Podcast mit dem wunderbaren Titel Wunderbar Together. Und in diesem Format interviewt er Menschen, die, so wie er, als Deutsche in USA leben und was sie dort Erfolgreiches voranbringen und vor allen Dingen, was sie erfahren. Das ist das Stichwort. Auch darüber werden wir reden. Natürlich habe ich auch Felix gefragt, wie geht es dir, wie geht es euch jetzt mit der Gewissheit, dass im neuen Jahr Donald Trump der Präsident sein wird. Seid gespannt. Ich sage nur so viel, es wird durchaus emotional. Also, wir gehen einmal den ganzen Hype-Cycle durch. Ihr dürft mitlauschen. Ihr habt ein wunderbares Alternativprogramm zu Traumschiff oder der 10. Wiederholung von Tatsächlich Liebe. Klammer auf, habe ich doch längst auch schon geguckt, Klammer zu. Jetzt aber erstmal Tür auf und herzlich willkommen bei Good Work, lieber Felix. Schön, dass du da bist.
Danke, liebe Jule. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, mit dir zu sprechen. Ist immer ein Genuss. Und ich habe mich jetzt natürlich die ganze Zeit gefragt, was heißt Good Work auf Hessisch?
Auf Hessisch. Ei, Gude. Ah, weißt du was? Das ist eigentlich urhessisch, weil der Hesse sagt ja nicht guten Tag oder hallo, der sagt ja Gude. Gude. Das heißt so viel wie ciao, also wie hallo. Ja, ah, ja. Das ist so. Gude. Ja, siehst du, wo du das jetzt so sagst? Ist ja vollkommen klar, dass ich auf Good Work komme.
Aber ja. Gute Arbeit ist, würde nicht stimmen, gute. Weil auf Fränkisch, also in meiner Dialektheimat, ja. Super Arbeit wäre vielleicht die beste Übersetzung.
Ja, was würde man jetzt, wir sagen, gut geschafft.
Super gemacht.
Gut geschafft. Ja, super gemacht. Und wir würden eher sagen, gut geschafft. Geschafft. Ja. Also wir schaffen.
Geschafft.
Ja, geschafft.
Ja. Sauber.
Ja, das ist sehr fränkisch. Also,
nee, sehr fränkisch ist, hat schon passt. Das ist eigentlich, wenn jemand gute Arbeit gemacht hat, die Reaktion, ja. Also nicht geschimpft ist, nur gelobt, sagt ja. Der Oberbayer, hat schon passt ist ein hohes Lob für gute Arbeit. Und deswegen wäre dein Podcast, wenn er jetzt passt aus schon. Ansbach oder Fürth kommen würde, hat schon passt.
Hat schon passt. Oder
passt schon. Passt aber schon. Jule, ganz im Vertrauen, ich freue mich schon lange auf diesen Podcast. Wir haben uns ja auf meiner Seite des Atlantiks zum ersten Mal getroffen.
Erzählen wir jetzt, bevor du die erste Standardfrage kriegst, unsere Liebesgeschichte. Ja, dann hau mal raus, komm.
In Austin, Texas, wo man nur hinfährt, glaube ich, als Deutscher, weil da die South by Southwest, die größte Innovationskonferenz der Welt, stattfindet. Und da saßst du plötzlich neben mir. Und dann haben wir uns verquatscht, wie das so ist.
Ja, und ich war sofort in Feuer und Flamme, weil du einen Satz gesagt hast und damit hast du mich sofort gecatcht. Du hast gesagt, man erkennt die Deutschen sofort schon bei der Immigration. Weißt du noch? Kannst du dich an den Satz erinnern?
Nee.
Weil die nämlich immer sagen, this could be better.
This could be better.
Und ich sage, der Mann hat meinen Humor. This could be better.
Ja, das ist das daran erkennt man auch deutsche Besucher in New York. Und ich setze mich ja sehr viel auseinander mit dieser Frage, wie man so als Deutscher in Amerika lebt und wie man dann zurückguckt auf Deutschland. Und hoste Wunderbar Together, den Podcast, von dem du anfangs erwähnt hast, der auch im Brand 1 Netzwerk ist. Und deswegen liebe ich natürlich in ganz großen, breiten Pinselstrichen zu malen, wenn es darum geht, Deutsche zu beschreiben, die hier in die USA kommen und oder umgekehrt Amerikaner nach Deutschland kommen. Und das This Could Be Better ist ein Satz, der, finde ich, die deutsche Mentalität super zusammenfasst, weil da steckt ja nicht nur drin, dass wir genervt sind von Sachen, die nicht funktionieren, sei es die Schlange am Terminal 2 des JFK-Flughafens oder sei es irgendwie die Hotelrezeption, die uns vergessen hat, sondern es steckt ja auch ein Unternehmergeist dahinter, der sagt,
alles.
Ich könnte das besser, ich habe eine Idee. Und das ist das Schöne dran.
Genau. Es geht um auch deutsche Ingenieurskunst. Ja. Analysefähigkeiten, mir ist es aufgefallen. Ja, das ist ja so der Urmotor unserer Entdeckerkunst oder Erfinderkunst, nicht Entdeckerkunst. So, Felix, ich merke schon, du willst die erste Frage nicht haben, die kriegt jeder hier, ohne Ausnahme, auch du, nämlich. Achtung, wie bist du heute in den Tag gestartet? Bei dir ist er ja noch relativ frisch. Wie bist du in den Tag gestartet?
Okay. Also, ich habe eine Familie um mich herum mit drei Kindern mit 0, 5 und 10 Jahren.
Wow. Mhm.
Und wir sind gerade von einer langen Reise zurückgekehrt aus einer anderen Zeitzone, nämlich der arabischen Halbinsel. Das heißt, der Tag ging bei uns so los, dass unser Jüngster mit 0 Jahren um 4 Uhr morgens gesagt hat, der Tag hat jetzt begonnen und ich möchte jetzt Spaß haben. Das heißt, mein Tag hat damit angefangen, dass ich versucht habe, ihn wieder zum Einschlafen zu bringen. Und dann sind wir alle rausgegangen, die Kids, die anderen zwei gehen hier gegenüber in die Schule und ich bin auf ein Citybike gesprungen. Das sind diese inzwischen auch elektronisch angetriebenen Silberpfeile, die man inzwischen in New York eigentlich unbedingt benutzen sollte, um von A nach B zu kommen. Mit Abstand das schnellste Verkehrsmittel. Da sind wir wieder bei der Ingenieurskunst. Und ich bin runtergefahren nach Soho und habe völlig unterschätzt, weil ich, wie gesagt, noch nicht so lange wieder hier bin, wie kalt es heute in New York ist. Es ist nämlich Winter und es ist Minus und es ist windig und die Sonne scheint. Und dann unterschätzt man ganz leicht, was das bedeutet. Fahrtwind auf dem Fahrrad durch Midtown, wo noch die Sonne eben nicht reingekommen ist frühmorgens, da halten die Wolkenkratzer alle Sonne ab und werfen Schatten auf die Straße. Das heißt, ich war wirklich selten so ausgefroren wie nach der halben Stunde auf dem Fahrrad heute Morgen. zu dem Meeting, das ich hatte in Soho. Aber es hat sich gelohnt und damit beende ich die Geschichte. Ich hatte eine ganz tolle Begegnung, die ich so zum ersten Mal in meinem Leben hatte, mit einer deutschen Dame. Diese Dame heißt Steffi Czerny und hat seit 20 Jahren die, ja, wie soll man das sagen, sie hat die DLD-Konferenz erfunden. Das ist die Konferenz der Burda Mediengruppe, die jeden Januar in München stattfindet. Und Steffi kommt immer wieder nach New York, weil sie sucht das ganze Jahr nach spannenden Menschen und Geschichten und Trends. Und jetzt, nach vielen Jahren, die ich schon versuche, diese Konferenz immer wieder zu besuchen, schon von dort gepodcastet habe, journalistisch gearbeitet habe und der Konferenz auch viel verdanke, weil sie eine tolle globale Community hat, habe ich es endlich geschafft, die Frau zu treffen, die hinter all dem steht. Und dafür habe ich mir mein kleiner Finger hat eine halbe Stunde gebraucht, bis er aufgetaut ist. Aber es hat sich total gelohnt. Und mit ihr zu sprechen und zu hören, wo sie gerade sieht, dass die Welt hingeht, so hat mein Tag heute angefangen und deswegen bin ich auch viel zu spät in diesen Podcast gekommen, was du mir Gott sei Dank mit einem völlig gelassenen Stress dich nicht
natürlich.
Zugestanden hast.
Da geht es mir, glaube ich, genau wie dir. Also ich weiß, meine Zeit gut zu füllen mit Dingen und alles hat auch seine Zeit und nimmt sich seinen Raum. Insofern war das vollkommen okay. Und vielleicht haben wir da schon mal so eine kleine rote Linie, nämlich dieses Phänomene entdecken, Themen, Menschen vernetzen. Ist das ein Thema, was man fast schon als Überschrift über dein berufliches Tun setzen könnte, Felix?
Ja, ich glaube, ich habe eine große Neugier und einen großen Spaß daran, Menschen zusammenzubringen. Und das ist mir nicht irgendwie beigebracht worden, das ist irgendwie einfach so. Und das begleitet mich schon sehr lange und damit einhergeht, dass ich das große Vergnügen habe, zwischen verschiedenen Planeten zu reisen. Erst als Journalist, jetzt auch als Unternehmer. Mal bin ich auf dem Planet Wissenschaft, mal bin ich auf dem Planet Technologie, mal bin ich auf dem Planet Zukunftsforschung und dort verschiedene Communities treffen kann. Und dadurch natürlich immer wieder auch die ganze Zeit am Lernen bin. Und deswegen, ja, zu deiner Frage, ja, aber eher durch Zufall und die Neugier an den Menschen, die immer hinter solchen neuen Erfindungen stehen und was die so wirklich umtreibt und wie die wirklich sind. Ich will mal wissen, wie sind die Leute eigentlich so
wie
drauf?
Wie sind die Leute, ja. Und du weißt ja, wie es ist. Von außen sieht man es manchmal viel klarer als man selbst, wenn man drinsteckt. Und mich hat es gerade so angesprungen, dass es offensichtlich bei dir ein Prinzip ist, dieses Menschen und Themen verbinden, vernetzen und das Regelhafte, das die Muster darin zu erkennen. Wir haben jetzt sehr stark dich gefeatured als den Journalist, als den Autor, als den Zukunftsforscher in den Rollen. Sag vielleicht nochmal so ein, zwei Sätzchen zu dir als Unternehmer. Was tust du, was machst du in deiner Unternehmung, in deiner Beratung, damit wir da auch ein prägnantes Bild haben?
Ja, ich habe meine erste Unternehmung war 2016, da habe ich Work Awesome mitgegründet, die Konferenz, die heute unter der Führung von der Brand 1 in Berlin weiter stattfindet und die Zukunft der Arbeit Community in Deutschland zusammenholt, was immer wieder großen Spaß macht, das zu sehen. Wir hatten in den USA hier die Urkonferenz dazu gestartet, die ist aber der Pandemie zum Opfer gefallen. Und in der Pandemie habe ich dann neu gegründet. Meine Firma jetzt heißt Remote Daily. Warum heißt sie Remote Daily? Weil wir tatsächlich im März 2020 angefangen haben, jeden Tag, so wie du jetzt, zu podcasten, live mit Audience, mit Gästen, mit Live-Musik, mit Mindfulness und das so lange gemacht haben, bis daraus ein Businessmodell wurde. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Es war eine der krassesten Achterbahnfahrten meines Lebens, weil ich wirklich nicht wusste, als die Pandemie kam, wie mein Leben weitergehen würde hier als Unternehmer. Und was ich heute tue mit Remote Daily ist, wir haben immer noch unsere eigene Talkshow, zweimal im Monat, nicht mehr jeden Tag. Was wir jetzt machen ist, wir bauen Communities für Organisationen auf der ganzen Welt. Und das tun wir, indem wir denen tolle Live-Experiences, hauptsächlich online, kreieren, gestalten, produzieren, moderieren, die dazu führen, dass die Leute wiederkommen wollen, dass die Leute partizipieren können, dass sie miteinander reden, dass nicht mit ihnen geredet wird. Das ist das Schwierigste, finde ich, für einen Journalisten.
Absolut,
dass er versteht, dass eine Audience was ist, zu der man spricht und eine Community, was ist, die miteinander spricht, wo man sich zurücklehnen muss und zurückhalten muss. Und das ist für mich auch die Art von Journalismus, die mir am meisten Spaß macht, ist die Konversation. Also das, was wir gerade tun, aber eigentlich mit vielen, vielen Leuten und nicht so viel senden, sondern eher diskutieren, zuhören, reinfühlen. Und deswegen moderiere ich und produziere und kreiere viele, viele Dutzend Live-Experiences im Jahr. Auf Zoom, auf Teams, auf anderen Plattformen und dann auch in person für so Organisationen wie Citibank, Nestlé, Airbnb intern für die, weil die haben sehr, sehr viele Leute intern. Oder auch für große Events wie die Frankfurter Buchmesse oder das Dubai Future Forum, wo ich jetzt gerade war, dann year-round quasi deren Community, die auf der ganzen Welt zerstreut ist und halt eine bestimmte Berufsgruppe abbildet, die zusammenzubringen. Das ist meine Arbeit jetzt. Nicht so einfach zu erklären, wie das heutzutage so ist. Mhm. Aber vielleicht kannst du ja mal mir erzählen, was du so machst, weil das weiß ich nämlich auch nicht so genau.
Das passt eigentlich ganz gut dazu. Also eine Rolle siehst du jetzt gerade, ja, dass ich den Podcast mache, Good Work. Und ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal geteilt. Ich bin ja auch, und da schließen sich fast unsere Kreise, ich bin eigentlich von Haus aus Sozialforscherin, habe auch in der Rolle lang gearbeitet, war lang bei der Deutschen Lufthansa beschäftigt und habe dann mich selbstständig gemacht als Organisationsberaterin. Und dann kam die Pandemie und da kamen zwei Effekte zusammen, nämlich erstmal ein Erstaunen und ein Zeigefinger an der Unterlippe. Ach ja, jetzt ist dein Job erstmal in die große Sommerpause gegangen. Plus aber auch sofort so eine forscherische Neugier. Was passiert jetzt eigentlich mit den Unternehmen, mit den Menschen, die jetzt plötzlich über Nacht in die Remote-Arbeit gezwungen werden? Und das waren ja nicht wenige. Und ich habe dann angefangen, eine Feldforschung zu starten. Und so ist auch die Entstehungsgeschichte von Good Work, also gar nicht als Podcast. Und habe, siehe da, jeden Tag, witzig, dass wir uns das jetzt hier teilen, wusste ich nicht von dir, jeden Tag Interviews veröffentlicht.
Wow.
Und die dann ausgewertet und daraus das Buch geschrieben. That's the story of Good Work. Und jetzt sitzen wir hier. Und,
ja, das ist ja verrückt.
Ja.
Du bist ja Sister from another mother hier.
Oder. Sag doch.
Hatten wir beide fast den gleichen Impuls, zu sagen, wie können wir die Arbeitswelt und die Menschen, die sich darin bewegen, irgendwie begleiten durch diese Zeit und gleichzeitig herausfinden, wo es für uns darin der neue Job, die neue Lebensaufgabe.
Und deswegen, ich habe ja dann diese 5 Good Work-Prinzipien formuliert und darin sieht man ja auch, das ist das 5. Prinzip nennt sich Denken in Möglichkeiten, weil das würde mich auch mal interessieren, das ist für mich ein Prinzip, was ich sehr, sehr stark in Richtung USA schicken würde, nämlich dieses Denken nicht nur in Optionen oder in strategischen Möglichkeiten, sondern wirklich zu sagen, auch wenn gerade der Raum an Möglichkeiten verdammt klein aussieht, was wenn es doch geht? Was, wenn es doch funktioniert? Und diese Energie, die habe ich sehr stark gespürt. Bei aller Bedrängnis, bei allem, was nicht möglich war, an Einschränkungen, scheint es ja fast so ein Momentum gewesen zu sein für viele Menschen, aber auch für Organisationen, für Unternehmen, gerade ins Denken zu kommen. So wie beispielsweise du. Also du wärst auch ein sehr guter Gesprächspartner schon in den ersten Monaten gewesen. Ich würde auch nochmal gern nachhaken, nämlich, wie baut man denn ein Geschäftsmodell daraus, dass man jeden Tag sendet? Was war dein Geschäftsmodell dabei? Hattest du Werbeeinnahmen oder hattest du Unternehmen, die sich da dran gehängt haben? Oder ist es viel profaner?
Das war so eine Reise. Also das war schon eine der heftigsten Phasen in meinem Leben, diese Jahre 20 bis 22. Da kam auch noch viel dazu an Kids under Lockdown. Dann waren wir als Familie zeitweise getrennt. Ich war mit der älteren Tochter in Deutschland. Christina, die hier Korrespondentin ist, war mit unserer Kleineren hier, weil der Kindergarten wieder auf hatte, aber die Schule nicht. Wir haben sie dann in Deutschland eingeschult, die Ältere. It was wild. Aber was ich letztendlich gemacht habe, beruflich, ist, ich habe letztendlich eine Design Thinking Journey gemacht. Ich unterrichte Design Thinking jungen Journalistinnen und Journalisten seit Jahren an Journalistenschulen, weil ich gesehen habe hier in New York, dass das zur Standardausrüstung gehört und mir nie beigebracht wurde. Also bin ich an die Journalistenschulen in Deutschland und tatsächlich nach einigen Jahren des Streitens haben dann 2 Ja gesagt und dort unterrichte ich das und habe dann diese Methode knallhart auf mich selbst angewandt. Das heißt, Design Thinking heißt zuhören. Das heißt, ich habe jeden Tag eine Stunde moderiert und eine Stunde habe ich mit jemandem gesprochen und gefragt, was braucht ihr denn gerade? Was wünscht ihr euch? Was hofft ihr? Was fehlt? Und dann eben verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert. Du hast schon angesprochen, Sponsoring hat überhaupt nicht funktioniert. Membership, ganz schwierig. Und dann so im Sommer 2020, also nach mehreren Monaten, in denen mir auch wirklich das Geld ausging, haben dann zwei Leute unabhängig voneinander gesagt, ich glaube, du solltest dieses Modell der täglichen Zoom-Talkshow, bei der inzwischen dann sehr, sehr viele Leute auch gekommen waren und das gesehen hatten und wieder kamen. Tolle Gäste kamen wie Mark Cuban, der Investor hier, der mir gesagt hat, this is the best, this is the power of broke, you're back against the wall. I still remember this time in my life. You'll do something great. Ja, und der hat mir sehr viel Mut gemacht dadurch. Und durch seinen Namen haben wir natürlich auch andere tolle Gäste dann bekommen. Das war so ein ganz wichtiger Moment. Und dann haben mir zwei Menschen unabhängig voneinander gesagt, du musst das in Unternehmen reinbringen. Da fällt alles auseinander. Also was du gerade auch angesprochen hast. Absolut. Diese völlige Neuorientierung über Nacht. Viele Menschen haben zum ersten Mal gemerkt, was für einen furchtbaren Chef sie haben, der mit seiner Macht außerhalb des Büros überhaupt nicht klarkommt, virtuell überhaupt nicht kann, nicht lernen will. Viele Menschen haben zum ersten Mal gemerkt, dass sie ihre Zeit ganz anders verbringen möchten, dass sie nicht pendeln möchten, dass sie eigentlich, obwohl sie in Architekturbüro sind oder in der UN arbeiten, dass es eben doch geht, remote.
Es geht, oh, surprise, surprise.
Surprise. Und dann habe ich eben im Sommer angefangen, gnadenlos zu pitchen. Das ist natürlich nicht so, dass das alles irgendwie, im Nachhinein sieht sowas ja immer linear aus. Ne?
Sieht es
toll aus. Es war natürlich ein riesiges
aus, ne?
Chaos und viel Glück und viele Menschen, die mir da auch Türen geöffnet haben. Und die ersten, die dann ja gesagt haben, war die Frankfurter Buchmesse, die damals selber abgesagt hat, kurz vor dem Konkurs gerettet wurde, wie so viele in Deutschland, von öffentlichen Geldern, und gesagt hat, was können wir online machen? Und ich hatte eben einen Werkzeugkoffer dabei. Und dann im Januar 21 kamen die amerikanischen großen Firmen, die gemerkt haben, damals hieß es ja Delta-Variante, der Virus ist weiter da, die Leute sind weiter zu Hause, wir müssen was anbieten. Und dann hatte ich über Nacht im Januar 21, hatte ich in einer Woche jeden Tag eine E-Mail von einer anderen Organisation, die gesagt hat, wir machen das jetzt. Und am Anfang der Woche habe ich Party gemacht und am Ende der Woche war ich am Boden, weil ich wusste, I can't deliver on my promises. Und dann ging die eigentliche Reise los. Wie schaffst du es dann, Versprechen einzuhalten, Leute einzustellen und so weiter und so fort. Also
ein bisschen die Geister, die ich rief, oder? Die Geister, die ich rief. Und ganz, ganz viele Fragen habe ich auf einmal im Kopf. Ich versuche mich gerade mal ein bisschen zu sortieren und orientieren. Remote Daily, das heißt, im Moment bist du noch in der Situation oder sind die Unternehmen noch in der Situation, wo sie sagen, diese Art von Formaten nutzen wir gerne, weil ich gucke jetzt mal hier in den deutschen Markt. Wir haben ja hier immer noch eine sehr starke Mischung. Also ich weiß gar nicht, das Wort Hybrid habe ich ehrlich gesagt auch, als ich in Austin war, sehr wenig gehört. Ist ja auch wieder so was typisch Deutsches. Wir arbeiten hybrid, also will heißen ein bisschen vor Ort und ein bisschen im Homeoffice. Der Trend, weiß nicht, ob du das so rüber mitbekommst, geht wieder ein Stück weiter hin, dass gerade die großen Corporates versuchen, die Mitarbeitenden wieder zurückzuholen. Aber dieses ganze Thema Community Building im Online-Bereich, in meiner Beobachtung, im deutschen Markt oder in der deutschen Arbeitswelt, ist nicht wirklich ein Erfolgsmodell. Wie sieht das bei euch aus? Was gibt es da Wear-out-Effekte schon? Was du so andeutest, hört sich ja nicht so an.
Naja, Corporate Community ist ein ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Also erstmal der Leadership Suite und in welcher Stimmung und in welcher Position die eigentlich am liebsten gerne arbeiten. Das ist Nummer eins. Zweitens der Fluktuation in einem Unternehmen, die dann zu der Fluktuation in der Community führt. Und drittens natürlich der Frage, wieso soll ich als jemand, der bei einer Organisation angestellt ist, extra Zeit darauf verwenden, Teil einer Community zu sein, die auch von meinem Arbeitgeber kommt. Das heißt, da müssen sehr viele Faktoren zusammenkommen, dass innerhalb der Organisation was entsteht, wo die Leute sagen, oh, da bin ich gerne dabei.
Ja, das ist so ein bisschen wie die Schule ist rum und wer hatte nochmal Lust, in der 9. und 10. Stunde bei der Freiwilligen AG mitzumachen.
Genau. Ja? Und das geht zum Beispiel bei ganz großen Themen, die alle betreffen, wie AI. wie
da haben die,
Sustainability,
da ist ein Momentum da.
Wie Leadership. Weil da müssen alle lernen, da haben alle das gleiche Problem, egal ob sie in der Zentrale oder im Standort X sitzen. Und da merken, an so einem Thema merkst du dann auch vielleicht, ah, ich kenne die Kollegen gar nicht, ich weiß eigentlich gar nicht, was die machen. Ist ja interessant. Vielleicht sollte ich mich mit denen mal vernetzen. Mhm. Vielleicht sollte ich mir doch mal Zeit nehmen. Ach, das ist ja interessant, dass der Chef plötzlich Zahlen auspackt und mal Tacheles redet. Okay, da komme ich wieder. Und dann kann man eben was draus bauen, wo ein Mehrwert entsteht. Einfacher ist es für, also einfacher ist vielleicht zu viel gesagt, aber ganz anders gelagert ist es für das andere Business, was wir haben, was mit großen Events zusammenarbeitet, weil die haben durch die Pandemie natürlich eine völlig veränderte User Experience. Wenn du heute eine Community joinen willst, wenn du überlegst, gehe ich dieses Jahr zum Web Summit, gehe ich dieses Jahr zur South By, gehe ich dieses Jahr zur Republika, dann guckst du erstmal online, was da ist. Und wenn online eine Community da ist, dann wirst du erstmal Teil davon, guckst dich da um und dann triffst du die Entscheidung. Ich kaufe das Ticket, ich buche das Hotelzimmer, ich buche die Reise dorthin. Und du musst heute als großes Event, wenn du Erfolg haben willst, langfristig, musst du das ganze Jahr über für deine Zielgruppe, für deine diversen Communities da sein.
Und deswegen, du musst das mitdenken.
Genau. Mhm. Und deswegen sind diese zwei Pfeiler unseres Businesses extrem unterschiedlich gelagert und entwickeln sich völlig unterschiedlich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich war 2020 theoretisch jede Firma auf dem Planeten unser Kunde. Und natürlich sind das jetzt viel weniger. weil es gibt die komplette Gegenbewegung, es gibt viele Firmen, die sich eingependelt haben. Aber es ist immer noch so viel Bedarf, dass wir jetzt gerade daran arbeiten, wie können wir denn, anstatt immer selbst in die Leistung zu gehen, wie können wir den anderen beibringen, was wir machen.
Okay,
und da gucken wir gerade, da gucken wir gerade so ein bisschen wie bei auch Design Thinking, IDEO, die Agentur hat ja auch irgendwann gesagt, wir müssen das nicht mehr selber machen, wir können euch den Werkzeugkoffer geben und dann könnt ihr selbst schauen, wie ihr damit arbeitet. Und das ist es jetzt, woran wir jetzt gerade arbeiten. Ja.
Ich mag auch diese Haltung, weil das wirkt wahnsinnig souverän, ja, weil wenn ich mich selbst in so ein Geschäftsmodell so unwahrscheinlich reinverwebe und reinbacke und immer Teil davon bin, ja, ist auch durchschaubar, dann muss ich ja immer neue Probleme erfinden, die ich nur lösen kann.
ja und vor allem
Kreativ-Challenge.
Ich moderiere jetzt schon im Jahr, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 50 und 100 Live-Formaten. Irgendwann ist dann auch die Grenze erreicht und es macht dann auch keinen Sinn, sondern es müssen andere, müssen das können und lernen. Das bringt auch mir, macht auch mir als Unternehmer viel mehr Freude, wenn ich sehe, dass ich anderen das vielleicht, dass ich so durchgecheckt, das ist ja das Witzige, wenn man jemandem was beibringen will, man muss es so gut können, dass man es jemand anderem erklärt. Das ist eigentlich eine viel, viel coolere Herausforderung, ja, als immer alles selber zu machen.
Und da braucht es ein bisschen mehr als eine Klavierstunde Vorsprung. Also so Klavierschüler, dritte Stunde, bringt so Klavierschüler nullte Stunde was bei, ein bisschen schwierig.
You can't wing it online. Ja, das ist eine ganz wichtige Lehre, die ich gezogen habe aus den letzten Jahren. Wenn du wirklich deinen Kolleginnen und Kollegen oder deiner Industrie was hinstellen willst online, wo die gerne kommen, you can't wing it. Das ist wie eine Fernsehsendung von Sekunde 1 bis Sekunde Ende durchgeplant, durchgeskriptet, dramaturgisiert und das ist viel Arbeit. In einem Raum, wenn du mit Menschen zusammen bist und die ganze nonverbale Kommunikation passiert, da kannst du immer spontan irgendwie alles umschmeißen. Online geht es nicht. Du musst sehr, 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 sehr gut vorbereitet sein.
Und sehr diszipliniert. Ich habe mir einen kleinen Knoten ins Taschentuch gemacht, als du eben das erzählt hast mit der Community-Aufbau für Corporates. Da war hast du so ganz selbstverständlich so in einem Nebensatz gesagt, warum sollte ich meine eigene Zeit jenseits meiner Arbeitszeit on top of it dafür aufwenden? Das ist natürlich jetzt wieder unvorstellbar in Deutschland. Also da würde natürlich jeder Mitarbeiter von Deutsche Lufthansa, Siemens sagen, da ist ein Barcamp, gehe ich sehr gerne hin. Ist natürlich Arbeitszeit, oder? Ist klar. Also das wäre jetzt ja wirklich absurd, die Vorstellung. Nimm uns mal ganz kurz mit auf die amerikanische Seite. Ist dann wahrscheinlich andersrum absurd, oder? Da käme jetzt kein Unternehmen drauf zu sagen, das ist natürlich Arbeitszeit, oder? Siehst du durchaus auch schon beides?
Ach, ist ganz unterschiedlich. Wir sprechen ja hier von einem ganzen Kontinent und ich habe eine gute Freundin, die bei Airbnb arbeitet. Da siehst du alles umgesetzt, was du dir von einem modernen Unternehmen versprichst. Aha, und dann guckst du ein Gebäude weiter und du siehst nichts davon in einem anderen großen Unternehmen, was auch einen tollen Namen hat. Mhm. Also das ist sehr schwer, über einen Kamm zu scheren.
Okay.
Aber was ich sagen würde als Antwort, extra Zeit, ja oder nein, Bau es in die Sachen, mach die Sachen besser, die sowieso stattfinden müssen. Wir hosten zum Beispiel mit Atlas Copco, das ist eine große schwedische, völlig dezentralisierte Firma auf der ganzen Welt unterwegs. Zwei Formate. Das eine geht es nur um Sustainability. Wie baue ich eine Sustainability Community und Sustainability Champions quer über die Welt auf? Also ganz klar. Das andere ist aber eine Town Hall. Und wir sorgen letztendlich nur dafür, dass die Town Hall viel, viel besser wird als die Hallo, ist der Chef schon da? Nö. Town Hall, die viele immer noch erleben. Ja.
Ja.
Und das ist letztendlich auch der Anspruch, weshalb ich sage, das anderen beibringen. Das ist kein Hexenwerk, aber man muss sich halt die Zeit nehmen und dann ist da der Termin, der sowieso im Kalender ist, kann deutlich besser sein,
ganz
mehr
genau.
Spaß machen, lehrreicher sein und Leute dazu zu motivieren, zu sagen, hey, was da meine Firma für mich auf die Beine stellt einmal im Monat, Respekt.
Das ist schon cool.
Ja, und dann gehe ich eben vielleicht nicht. Und diese eine Entscheidung kann schon unser ganzes Budget wert sein.
Absolut, ja. Und dann, glaube ich, rückt auch diese Frage in den Hintergrund, ist das jetzt Arbeitszeit oder nicht? Sondern dann sehe ich für mich einfach dann Mehrwert
genau.
als Nutzer und, oder Nutzerin und sage, cool, ja, relevanter Inhalt, relevante Menschen, mit denen ich tolle mich austauschen kann, vernetzen kann. Wunderbar.
Ja.
Wir wollen diese ganze Homeoffice Büchse nicht allzu weit öffnen, weil sonst ist unsere gute Stunde nur damit gefüllt.
Ja.
Trotzdem möchte ich natürlich ein ganz klein bisschen über den Zaun hinwegschauen und gucken, wo steht ihr da? Ich sage jetzt mal bewusst, wohlwissend, dass es da auch nicht die eine Antwort gibt. Aber ist das so mit so einem harten Zungenschlag diskutiert zurück in die Büros oder sagst du, das hat sich eigentlich in den meisten Unternehmen schon in irgendeiner Art und Weise sortiert?
Also, es gibt sehr viele interessante Narrative, die auch in verschiedenen Medien dann unterschiedlich behandelt werden zu dem Thema. Das hast du ja sicher auch beobachtet. Und das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wer sind denn so die CEOs, die interviewt werden von den Medien, hinter denen dann vielleicht auch zum Teil Anzeigenkunden stehen, hinter denen dann zum Teil eben auch wirtschaftliche Interessen stehen, die nicht einfach so aus dem Weg räumen können. Und es gibt dazu auf der anderen Seite auch Studien zu Remote Work, die du sicher auch sehr genau angeguckt hast, von denen ich zum Teil, über die ich mich zum Teil sehr geärgert habe, weil sie nicht besonders, die wurden halt auch in der Pandemie zusammengeschustert, haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, oft schlechte Headlines, also die was zusammengefasst haben, was so eigentlich gar nicht stimmte. So Remote Work klappt nicht oder so, ja.
Mhm.
Und die aber so Stimmung machen. Und die Anti-Remote Work-Welle hat eine größere Lobby im Leadership als die Pro-Remote Work-Welle. Die Pro-Remote Work ist eine Bottom-Up-Bewegung, die Anti-Remote Work ist eine Top-to-Bottom,
Top-Down-Bewegung.
Und das macht es natürlich grundsätzlich schon mal schwieriger, überhaupt zu erfassen, was ist die heute die Realität, ja, weil du hast natürlich immer die CEOs, die sagen, ich hol jetzt alles zurück, ja, und das ist ein viel einfacher Satz, den du dir abholen kannst, als von jemandem, der alleinerziehend ist, der irgendwo auf dem Land lebt und der das, der wahnsinnig profitiert hat davon, dass sein Arbeitgeber ihm das ermöglicht, ja. Und ich glaube, ja, es hat sich eingependelt. Ich glaube, die großen Schlagzeilen sind nicht besonders interessant. Interessanter ist eher, sich wirklich Statistiken anzugucken. Wie viele Menschen fahren heute jeden Tag in New York U-Bahn im Vergleich zu 2019? Wie viele Autos fahren durch die Stadt oder durchs Land?
Genau.
Wie viele Arbeitgeber stellen heute ihre Stellenanzeigen ins Netz mit Remote oder beides, ja, im Vergleich zu 2019. Das sind eher die interessanten Daten, würde ich mal
das
sagen.
Das finde ich auch. Mobilitätsdaten, da würde ich sagen, da ist nicht so viel Getrickse und Gedruckse dran. Auch die Stellenanzeigen, was man hier auch ganz spannend sieht in Deutschland, ist das Thema, wie wahnsinnig stark der Anstieg ist bei Stellenanzeigen mit 4-Tage-Woche als ein Symptom, Ausdruck von einem zunehmenden Autonomiebedarf.
Mhm.
Und da auch interessanterweise sehr stark in Berufsfeldern wie Handwerk und wie
Toll.
Soziale Berufe. Und das finde ich ganz interessant. Also bin ich total in deinem Team, schau doch mal lieber auf die Daten, als wer findet, was wie produktiv ist. Da hätten wir die nächste Frage, nämlich, wie misst du sie, die Produktivität?
Es gibt bis heute
keine
Studie, die beweist, dass Menschen, die nicht im Büro arbeiten, weniger produktiv sind als Menschen, die im Büro arbeiten. Ja, also falls jemand zuhört und sagt, ich habe da eine, bitte sofort schicken. Ich habe bisher keine gesehen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Fakt rund um diese Diskussion, der leider halt von Emotionen oft zur Seite gewischt wird.
Ist ein Ideologienstreit und wird dann auch entsprechend erhitzt geführt und hatte ich auch hier schon bei Good Work. Konnte man sehr eindrücklich sehen.
Ja, ist doch gut.
Wunderbar. Ja, ist auch cool. Und wir lernen ja immer was. Und ein bisschen ist ja auch diese Diskussion, die hat ja schon fast einen Charakter von, Achtung, die moderative Brücke von einem Hype.
Shoutout an Gerhard Delling.
Ja, genau. Die moderative Brücke kam von ihm, oder?
Ich glaube, er ist der Meister.
Er ist der Meister der
moderativen Brücken.
Okay. Ihr habt ein wunderbares Buch geschrieben, deine Frau und du, nämlich über Hypes. Und ich habe es ja schon versprochen, wir werden nicht so sehr in die inhaltliche Debatte reingehen. Was macht denn Krypto zu einem Hype? Was macht KI zu einem Hype? Bei KI vielleicht noch am ehesten. Erklär uns doch erstmal, lieber Felix, was ist denn überhaupt ein Hype? Also wir sagen ja bei allem schon, ich werde getriggert und das ist ein Hype. Was ist ein Hype?
Das ist total cool, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich ein sehr sprachliches Thema auch und für so Sprachfanatiker wie uns beide, die, soll ich es auf Fränkisch erklären?
Nee, ja, auf nicht. Fränkisch.
Also ein Hype ist vor allem ganz schöne Aufregung. Also, Hype, so heißt ja auch unser Buch mit diesem wunderschönen Cover, was Brand 1 und Rowohlt da für uns gemacht haben, ist letztendlich eine wertneutrale Beschreibung, die wir seit etwa 100 Jahren verwenden für Aufregung. Wenn du dann davon abzweigst und sagst, okay, wie wird das denn eigentlich definiert, landest du sofort in kulturellen Unterschieden. In Amerika wird das Ganze bezeichnet als eine Art Aufregung, die passiert um neue Produkte. Und da gibt es dann das sehr, sehr berühmte Visualisierungsbeispiel des Hype Cycles. Trigger steht ganz am Anfang, dann kommt der Peak, dann kommt das Tal und schließlich das Flachwerden in der Ebene des Mainstream. In Deutschland dagegen, wenn man in so ein Brockhaus online oder Wikipedia so guckt, dann steht da, das ist PR und das ist oft schlecht und da ist nie was Gutes dahinter. So. Und wir haben unter anderem in diesem Buch Alexander Linden interviewt. Das ist also kein Sachbuch, wo wir uns irgendwie durch Excel-Tabellen gequält haben, sondern wir haben auf der ganzen Welt Menschen gefunden, die zu dem Thema was zu sagen haben und haben die dann in diesem Buch zusammengeführt. Und Alexander Linden, der tatsächlich einer der Miterfinder des Gartner Hype Cycle, also der berühmtesten aller S-Kurven in der modernen Wirtschaft, bei vielen Beratern, Unternehmen und Startups sehr gerne gesehen, diese S-Kurve ist. Alexander Linden hat uns gesagt, die Deutschen sind Hype-Allergiker. Das heißt, wenn da was Neues kommt, sagen die erstmal
Juckreiz.
Während hier halt das Ganze ein bisschen anders ist. Hier ist es oft so, oh cool. Und das ist auch in New York so. Hier macht ein neuer Sneakerladen auf oder ein neuer Donutladen hat hier gerade zwei Straßen weiter aufgemacht. Dann stehen die ersten drei Wochen die Menschen um den Block Schlange jeden Morgen, weil sie wollen mitnehmen, was geht. Sie wollen Teil davon sein. Sie wollen sehen, was ist da los? Ist da was für mich dabei? Kann ich das weiterempfehlen? Kann ich die supporten? Ist das nicht toll, dass sie jemand Neues aufmacht? Vier Wochen später stehen sie aber vielleicht schon wieder bei jemand ganz anderen. Weil die Deutschen gehen halt erstmal, hat mir gerade auch ein Kaffeehausbesitzer in Frankfurt erzählt, die sind erstmal zwei Jahre lang an seinem Café vorbeigeschlichen, haben durch die Glasfensterscheibe geguckt und dann an einem Tag, als mal fünf oder sechs Leute gleichzeitig sich getraut haben reinzugehen, sind dann plötzlich ganz viele andere hinterhergegangen und seitdem hat er Stammkunden. Und die werden nie mehr aus seinem Café in ein anderes Café gehen, weil jetzt, das hat einer auch gerade zu ihm gesagt, hat er mir erzählt, jetzt weiß ich ja, was ich hab. Ja?
Genau. Also jetzt ist
das
quasi
ist
der Stamm, genau, Stammkunde ist doch quasi der natürliche Feind oder Gegner oder auf der anderen Seite des Ufers vom Hype, oder?
Das kann man vielleicht sagen. So sagen.
Ja. Na siehst du, haben wir es doch schon wieder gut erklärt. Also es gibt ja hier, in Mainz beobachte ich das manchmal, da gibt es ja den Ditch, der übrigens auch, Pretzelbäcker Ditch, angeblich auch in New York ist seit vielen Jahren. Also angeblich gibt es auch Laugenpretzel von Ditch.
Und sagenhaft. Muss ich sofort googeln.
Und es gibt, und es gibt auch, ich glaube, Gepard heißt er. Siehst du, wie schrecklich der Arme. Da muss ich schon lange überlegen, wie der heißt. Und die sind genau vis-à-vis kurz vorm Dom. Und dann siehst du vor Ditch eine ganz lange Schlange und vor Gepard keiner. Jetzt kommt jemand als Außerirdischer nach Mainz und will eine Laugenbrezel. Wo geht der hin? Ne? Also das ist das Phänomen. Wir machen noch mal vielleicht eine kleine kurze Schleife, weil ich glaube, die meisten kennen den Hype-Cycle, aber für diejenigen, die es nicht kennen. Also Gartner ist ein internationales Marktforschungsinstitut oder die auch Trends erforschen.
Analysten,
ja, kann man sagen. Und diese, also man muss sich wirklich wie so ein S auf die Seite gekippt vorstellen. Und jetzt kommt der Clou, warum die Berater das so lieben, weil das ist natürlich in einem Diagramm eingezeichnet.
Genau.
Es gibt sowas wie eine X- und Y-Achse. Damit ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Berater nutzen wird, schon mal bei 99%. Und das heißt X, und da, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auf der X-Achse ist die, der zeitliche Verlauf. Das heißt, es hat auch immer etwas mit einem innerhalb kürzerer Zeit zu tun. Oder gehe ich da jetzt schon zu weit?
Ja.
Ich will dir die Erklärung nicht wegnehmen. Also ein Hype hat schon eine zeitliche Komponente.
Also es ist vielleicht wichtig zu unterscheiden, auch da wieder Sprachfanatiker nach vorne. Hype an sich und Hype-Cycle sind zwei völlig verschiedene Dinge. Der Hype-Cycle ist eine Erfindung,
ein Modell.
Der Versuch, etwas zu visualisieren, was man nur sehr schwer über einen Kamm scheren kann. Die Menschen, die das erfunden haben, haben sich deswegen diverser Bilder bedient. Sie haben erstens diese S-Kurve aufgemalt, die du gerade beschrieben hast, die man sofort, wenn man sie anguckt, irgendwie versteht, dass da was hoch und runter geht. Sie haben eine Zeitachse eingezeichnet, die völlig irre ist, weil du eigentlich nie sagen kannst, wo eine neue Erfindung gerade steht. Das ist also, da steckt immer eine subjektive Haltung dahinter. Und dann haben sie diese irren Bilder in unsere Köpfe gepflanzt. Der Trigger, der Peak of Inflated Expectations. Das Tal der Enttäuschungen und dann das Plateau, das Plateau des Mainstreams, das Plateau der anderen. Also, woher kommen diese Bezeichnungen eigentlich? Jackie Fenn, Amerikanerin, die sich die ausgedacht hat, hat gesagt: Ich habe in der Schule ein Buch gelesen über eine Pilgerreise aus dem 17. Jahrhundert. Da kamen diese Bezeichnungen vor und irgendwie ist mir das im Kopf geblieben. Und als ich das zum ersten Mal aufgeschrieben habe für Gartner, weil ich gesehen habe, dass bei digitaler Musik und anderen neuen Erfindungen, das war, also wir sprechen jetzt hier über Zeit vor 20, 25 Jahren, sich immer wieder dieselben Muster wiederholen. Da habe ich gedacht, ach, die Bezeichnungen von damals, von dieser Pilgerreise, die passen da eigentlich ganz gut rein. Und jetzt sagst du mir hier im Good Work Podcast, fühle ich mich getriggert. Ist doch verrückt, oder? Wie das in unseren Sprachgebrauch eingebaut ist. Und wenn man in Deutschland durch die Medien blättert, auch das haben wir für das Buch natürlich getan, zum Beispiel zu Jonas Andrulis und Aleph Alpha, eine der größten Investitionen der Geschichte der Bundesrepublik in dieses KI-Startup, dann benutzen auch meine Kolleginnen und Kollegen bei der Süddeutschen Zeitung, beim Manager-Magazin, bei der Zeit, Handelsblatt, genau diese Bezeichnungen und sagen, Aleph Alpha auf dem Gipfel der Erwartungen. Und jetzt heißt es schon, ins Tal der Enttäuschung abgerutscht.
Tal der Enttäuschung,
was wird
genau
aus Aleph Alpha? Ja? Und du siehst, wie ein Instrument, das von Gartner nie gedacht war als Tatsache, sondern das ist der Versuch einer Annäherung, eine Einladung zur Unterhaltung und auf gar keinen Fall eine Entscheidungsgrundlage. Das haben die uns auch sehr deutlich gesagt. Das ist kein wissenschaftliches Tool. Das hat bei uns den Status in manchen Kreisen wie schon Pampers oder Tempo, dass Leute das einfach benutzen und denken, das sei da so dahingestellt. Dabei ist das der Versuch einer Annäherung, eine Einladung zum Gespräch und keine Wahrheit, wenn es darum geht, neue Technologien, Erfindungen einzuordnen.
Genau, und wie es so schön heißt, all models are wrong, some are useful und manchmal ist das eben genau sehr nützlich. Und weißt du, was ich auch spannend finde? Mich hat nämlich der Gartner Hype Cycle an eine andere Kurve, die auch sehr bekannt ist, erinnert. Und ich finde, das sind durchaus auch Ähnlichkeiten. Kannst du denken, welche? Die Kübler-Ross-Kurve, die Sterbekurve, das ist ja auch die sogenannte Change-Kurve. Also die Change-Kurve wurde ja auch quasi in Anlehnung an diese Sterbekurve quasi entwickelt. Und diese Sterbekurve geht ja auf die Psychoanalytikerin oder Psychologin Kübler-Ross zurück, die mit Menschen gesprochen hat, welche Phasen sie durchlaufen im Angesicht des nahenden Todes. Das wollen wir jetzt inhaltlich nicht in einen Kontext stellen. Nur spannend ist, dass es eine ähnliche Dynamik hat. Das heißt also, etwas geht erst sehr stark nach oben, stürzt dann ab, um sich dann wieder auf einem etwas höheren Niveau einzupingeln. Und das Blöde an diesem Modell ist ja, ich kann das sehr schön retrospektiv anwenden, um was zu erkennen. Genau. Wenn ich mittendrin bin, ich weiß ja nicht, geht es noch höher, geht es weiter runter oder bleibt das da oben?
Jackie-Fan, die Mitterfinder des Hype Cycle, hat auch zu uns gesagt, das haben inzwischen Leute auf so viele gesellschaftliche Bereiche angewendet. Mhm. Auf die Ehe, auf den Beruf, auf Religion. Und ich merke sogar in Interviews, es gibt ganz viele Interviews, die ich führe, die so verlaufen. Du hast am Anfang erstmal diese und dann kommt so eine Ebene und man quält sich irgendwie durch. Und dann, wenn man am Schluss, passieren oft noch Dinge, die man nicht vorhergesehen hat. Und dann am Ende ist man, denkt man, wow, unglaublich. Hätte ich nie so gedacht. Im Rückblick, S-Kurve. Und was du sagst, ist, S-Kurven durchziehen unser ganzes Leben. Auf jeden Fall. Wenn man das im Rückblick sich anguckt, kann man S-Kurven auch fast alles
Letzten Endes, die Heldenreise ist ja auch so aufgebaut.
Genau. Ja. Danke, dass du das sagst. Es gibt einen Hype-Cycle-Kritiker, der hat vor Jahren mal auf LinkedIn gepostet, hat gesagt, ich habe mir alle Hype-Cycle angeguckt vor 25 Jahren. Das ist alles Käse. Der Hype-Cycle ist eine Heldenreise für Erfindungen und Heldenreisen verkaufen sich super. Das ist der einzige Grund, warum dieses Modell funktioniert. Ich finde es ein bisschen vereinfacht, aber zu deinem Punkt, wo soll man da hingucken? Die Erfinder des Hype-Cycle haben uns auch gesagt, guckt ins Tal, guckt nicht da oben hin. Ja, viele Startups, auch Corporates, Berater gucken oben hin. Ah, was ist gerade getriggert? Was ist jetzt gerade oben? Und das muss ich mir angucken. Nein, die Macher des Hype-Cycles sagen selber, guckt ins Tal, guckt in das, was wir eingeordnet haben, was gerade ganz unten ist. Das ist viel interessanter und auch wahrscheinlich auf dieser seltsamen Zeitachse viel langlebiger als das, was gerade da oben irgendwie rumflimmert.
Ja, und ich, also wofür es der definitiv nicht nutzen kann, und ich finde deswegen auch, reiten wir da gerne noch mal ein bisschen drauf rum, es gibt ja mehrere Perspektiven. Ich kann ja entweder ein Unternehmen sein, was eine Erfindung, ein Produkt in den Markt bringt. Da habe ich vielleicht mehr oder weniger ein Interesse dran, dass daraus ein Hype wird. Da kommen wir gleich noch zu. Ist es überhaupt so wünschenswert? Ich kann der Konsument sein. Ja, dann ist es mir vielleicht sogar relativ egal. Das einzig Blöde ist, wenn ich für diese doofe Dubai-Schokolade, dafür stehen die Deutschen übrigens jetzt auch mal an, lang anstehen muss. Ansonsten, ob das jetzt noch ein bisschen weiter hochgeht oder ein bisschen weiter runter, ist mir im Moment des Nutzens eigentlich relativ egal.
Ich habe gerade Dubai-Schokolade probiert.
Oh, wow. Wow, stimmt, du warst.
War gar nicht so lecker.
War gar nicht so geil.
Ein bisschen wie in eine komplette Mahlzeit. War echt heftig. Aber Dubai-Schokolade ist eine sehr spannende Geschichte. Das Unternehmen gibt es schon lange. Es gibt in der Region eine Schokoladentradition. Und auch da, und das ist ja auch so ein bisschen die Aussage aus unserem Buch, ist der Hype ein Werkzeugkoffer und kein Zufall. Mhm. Und deswegen bitte probiert die Schokolade und esst euch auch noch durch ganz viele andere Sorten.
Ja, unbedingt. Und um die dritte Perspektive aufzumachen, also ich bin ein Unternehmen, produziere etwas oder stelle eine Lösung an den Markt, habe Interesse, dass es ein Hype wird oder nicht, bin der Konsument oder bin Investor. Und da wäre ich ja ziemlich, ich sage das jetzt mal salopp, mit dem Klammersack gepudert, wenn ich mir anhand eines, ich wäre ziemlich bescheuert, wenn ich mir jetzt irgendeine Art von Hype-Cycle da ableiten wollen würde, um eine Investitionsentscheidung zu treffen, denn ich bin ja noch vielleicht vor der Welle oder mittendrin oder schon am Peak oder schon am Wendepunkt. Das weiß ich ja erst hinterher. So, wie entstehen denn jetzt die Hypes? Machen das die Menschen, die das Ding, das Kaugummi, das iPhone, ChatGPT auf den Markt werfen? Haben die da so eine geheime Choreografie? Oder ist das ein Naturgesetz? Oder wieso kommt es dazu, zu diesem Phänomen?
Es gibt ja Hype in verschiedenen Gestalten. Es gibt ja auch Hype in der Musik, es gibt Hype in der Mode, es gibt Hype in der Kultur im weitesten Sinne. Und wir haben natürlich schon ein bisschen mehr auf Hype geguckt bei aufstrebenden Technologien. Mhm. Ja? Die Hype-Cycle-Leute würden jetzt wiederum sagen, ja, man kann auch bei der Street-Fashion und man kann auch in der Kultur sehen, dass die S-Kurve funktioniert. Aber wir haben uns eher angeguckt, so was passiert denn mit sowas wie Krypto zum Beispiel oder auch bei KI, was ja eine Technologie ist, die sich seit fast schon einem Jahrhundert entwickelt. Ja? Aber was ist zum Beispiel mit sowas wie ChatGPT? Ja? Und uns haben eben die Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, erklärt, dass es oft so ist, dass es eine kleine einen kleinen Durchbruch gibt. Klein im Sinne von, der ist nicht wirklich sichtbar für die meisten Leute. Mhm. Da hat jemand was, genau, da hat jemand was geschafft, da wird vielleicht ein Patent angemeldet, da veröffentlicht jemand eine Studie. Und dann in dem Moment versucht jemand in diesem Umfeld oder jemand, der darauf aufmerksam geworden ist, dazu Geld einzusammeln. Und findet im Idealfall Investoren, Fonds, die dann sagen, darauf wette ich. In dem Moment haben jetzt schon drei Gruppen Interesse, dass das sich weiter verbreitet. Der ursprüngliche Mensch, der den Haares hervorgerufen hat, der Mensch, der gesagt hat, da verwende ich meine Zeit drauf, und der dritte Mensch, der sagt, da verwette ich mein Geld drauf. Und oft ist es so, dass dieser Trifactor von Leuten die ersten sind, die das sehr, sehr stark anschieben. Und dann hat uns eben auch Azim Azhar erklärt, ein Journalist aus UK, der so einer der großen Hype-Erklärer ist, hat einen sehr, sehr weit verbreiteten Newsletter, inzwischen auch eine Fernsehsendung, Exponential View, wo er sehr, sehr viel über AI und andere neue Technologien spricht, der gesagt hat, du kriegst dann von diesen Leuten eben sehr gezielt, kriegt das Momentum verpasst, und dann kommt eine Gruppe von Leuten, zu der ich mich selbst zugehörig fühle, nämlich die Journalistinnen und Journalisten, die leider, darüber haben wir mit Wally White gesprochen, eine der führenden Kryptokritikerinnen, oft copy-paste Announcements, PR-Meldungen, erased so and so much money for this invention, übernehmen und weiterverbreiten. Das heißt, das ist nach der initialen Welle...
Selbsterfüllende Prophezeiung, oder? In gewisser Weise.
Der Werkzeugkasten funktioniert und oft sehr, sehr gut. Und dann kommt eben der Punkt... Wie bei ChatGPT, gibt es etwas, wo die Technologie plötzlich ganz, ganz vielen Menschen zugänglich gemacht wird? Gibt es eine Benutzeroberfläche, wo plötzlich ganz, ganz viele sagen, aha, ich kann damit interagieren? Und dann haben halt in 8 Wochen 100 Millionen Menschen sich einen Account bei ChatGPT angelegt. Und dann bist du natürlich eigentlich schon unterwegs in Richtung Peak. Danach kann es eigentlich nur erstmal bergab gehen.
Jetzt würde ich sagen, Rechnung ohne den Wirt gemacht. Also bis jetzt alles gekauft, Felix. Also erstmal dieser Haares, ja, diese Erfindung. Dann diese drei Blickrichtungen oder diese drei Stakeholder, sagen wir mal, die sagen, wir glauben daran, wir gehen diese Wette ein, wir setzen darauf, wir akkumulieren ganz viel Kapital, ganz viel, damit auch letzten Endes Aufmerksamkeit. Dann haben wir die mediale Unterstützung, wo sich dann auch so bestimmte Erzählformen und Narrative dann auch verfestigen. Und dann braucht es aber doch auch der Markt, der sagt, ja, machen wir mit. Weil es gibt doch auch garantiert Beispiele, wo alles das, was du bisher beschrieben hast, gegeben war, aber der Markt einfach nicht angesprungen ist. Gibt es dafür
auf jeden Fall Formate? Auf jeden Fall. Ich glaube, auch da weiß man im Rückblick dann immer mehr. Bei KI gibt es ja auch schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder Wellen. Ja? Und 2022 war jetzt eben die bisher höchste Welle. Aber es gab auch davor schon Wellen und Täler. Und der Sima Saar, der Journalist, hat uns auch erklärt, die großen erfolgreichsten Firmen der heutigen Zeit, die wir eben bei Apple, Amazon und so weiter immer wieder diese Namen verwenden, das sind Firmen, die es im Idealfall eben schaffen, mehrere solcher Wellen abzureiten.
Okay. Ich würde sagen, Metaverse zum Beispiel, da würde ich sagen, da war ja alles gegeben, was du beschrieben hast, und wir waren vielleicht auch auf so einer Art von Hype.
Ja, wo sind wir jetzt?
Vielleicht dann, also in meiner Beobachtung ist das Thema, zumindest unter der Begrifflichkeit, ist es weg.
Oder ist es aber nur im Tal?
Es ist vielleicht auch nur im Tal. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende der Geschichte.
Darüber also
können wir die Geschichte doch nicht schreiben.
Auch die Gartner-Analysten immer wieder, gerade bei virtueller Realität, weil sich da auch viele geirrt haben. Mhm. Wenn jetzt alle plötzlich sagen, das ist nicht mehr relevant, ist es dann nur im Tal und kommt jetzt im nächsten Jahr im Mainstream, weil jemand was Neues da drauflegt und es plötzlich zugänglich wird für alle und es plötzlich doch die Brille gibt, die alle tragen wollen und kaufen können? Oder ist es weg? Ganz schwierige Frage.
Genau.
Aber die Umbenennung von Facebook nach Meta, die ist erstmal passiert.
Ja, das ist erstmal passiert, und gewisse Notwendigkeiten werden dann auch quasi künstlich erzeugt. Aber wie gesagt, die Geschichte können wir erst am Ende erklären. KI, also hast du schon, es wird ja auch leider immer sehr verkürzt über KI gesprochen und ChatGPT gemeint. Was würde ich jetzt mal sagen, wir auch hier an der Stelle mal unbedingt nochmal und nochmal und nochmal differenzieren sollen. Bei KI, glaube ich, sind wir uns einig, das ist nicht nur ein Hype, sondern das ist einfach ein eine Grundtechnologie, eine Basistechnologie, die sich dort ist und die auch nicht mehr weggeht und die ganz viel Neues ermöglicht. Wärst du dann dabei zu sagen, sowas wie die Large Language Models oder bleiben wir mal bei ChatGPT als eine Form davon, ist wahrscheinlich so etwas wie ein Hype oder trägt hypehafte Züge und wir sehen auch erste kleine Talfahrten schon oder würdest du sagen, noch viel zu früh, das zu beurteilen?
Also einer der Menschen, die wir im Buch zitieren, ist Zach Bogue, Investor aus dem Silicon Valley, der ein sogenannter Deep Tech Investor, also jemand, der versucht, in längerfristige Technologien zu investieren. Gleichzeitig auch der Ehemann von Marissa Mayer, die man vielleicht noch kennt, wenn man Yahoo-Benutzer war, die Yahoo lange geleitet hat. Und der hat gesagt, wir haben in unserer Firma ein Akronym FIQDA, abgekürzt Wir haben in unserer Firma ein Akronym FICTA. Das bedeutet Failed in Crypto Trying AI.
Sehr schön.
Weil wir eben sehr viele Pitches vor uns liegen haben jeden Tag und immer wieder sehen, dass es neue Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die versuchen eben jetzt die nächste Hypewelle abzureiten, nachdem es ja mit der vorher nicht geklappt hat. Und das konnte man ja schon sehen, wie das Wort künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence plötzlich Eingang gefunden hatte in LinkedIn-Profile, in Unternehmensbeschreibungen, in Leistungsumfänge, in Projektbeschreibungen. Plötzlich tauchte es überall auf und im Ganzen so den Hauch eines etwas von etwas Heiligem, Wichtigem zu verleihen.
Professionellem, ja. Und ich mache jetzt was mit AI.
Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass wir da alle ganz schön auf dem Surfboard standen und gehofft haben, dass die Welle uns mitnimmt und wir schön lange die absurfen können. Und so einfach ist es dann eben doch nicht. Und deswegen, das ist auch das Spannende an Hype, je mehr Leute dann so eine neue Erfindung benutzen. Je mehr Leute sich dafür entscheiden, da jetzt ihre Zeit reinzustecken, desto schneller werden natürlich die Schwachstellen sichtbar. Desto eher kommen dann Menschen und sagen, ich verklage jetzt diese Firma oder ich möchte, dass es hier Richtlinien gibt. Und das sagt so jemand wie Azim Azad zum Beispiel, das gehört zu Hype mit dazu und das ist auch der Grund, warum Hype wichtig ist. Denn nur wenn ganz viele Menschen auf eine neue Technologie aufspringen, werden die Schwachstellen und die Gegenargumente sichtbar und geäußert und es wird auch dagegen gekämpft. Und nur dann kann aus der neuen Technologie auch was Sinnvolles werden. Das ist einer der Menschen, die sagt, Hype ist wichtig. Es gibt auch andere, die sagen, bitte, Hype ist das Schlimmste, was es in unserer kapitalistischen Gesellschaft gibt, weil es immer wieder dazu führt, dass einige wenige Menschen sehr viel damit verdienen und viele andere am Fuß des Berges zurückbleiben und verlieren. Das sieht man vor allem natürlich bei Kryptowährungen und deswegen dann populistischen Gedanken nachhängen und einfachen Lösungen nachhängen und deswegen bitte, bitte weniger Hype. Also es gibt da relativ verschiedene Meinungen dazu.
Und alles dazwischen, also die beiden Extremen und alles dazwischen. Wohnt der Hype, wo ist er denn gebürtig her? Kommt er aus USA? Also was würdest du sagen, jetzt so rein kulturell im übertragenen Sinne?
Ich glaube, das Wort an sich hat einen griechischen Ursprung.
Das würde ich auch sagen, aber so kulturell gesehen, also würdest du sagen, der fühlt sich in USA besonders wohl und wenn ja, warum?
Das ist ein schönes Bild. Was ist denn der Hype? Was ist das denn für eine Gestalt in deinem, vor deinem inneren Auge, die sich da so wohl fühlt? Ist das so ein haariges, so ein Gryffalo, so ein haariges Monster, so ein Yeti? Oder ist das so ein elegant angezogenes, kleines Persönchen mit einem Spazierstock?
Also schon so ein Zausel. Also nicht irgendwie so ein Mainstreamer, auf jeden Fall.
Ja, so ein Ungetüm.
Ja, weil auch der Hype, und da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, ja immer so eine innere Friktion auch hat. Also die Dinge, die einen Hype haben, haben eine innere Ambivalenz. Und bevor du, ich weiß ja, da auf sowas springst du ja gern auf so einen Happen, Felix, bleiben wir aber erstmal, wo er wohnt, er oder sie, der Hype.
Naja, also wenn wir natürlich uns jetzt Technologieentwicklungen der letzten Jahre angucken, dann weißt du die Antwort, glaube ich. Also wir haben natürlich jetzt gesehen, dass von der amerikanischen Westküste aus Web 1, Web 2 und leider letztendlich auch Web 3 maßgeblich mitbestimmt wurden. Ich sage leider, weil bei Web 3 war eine Zeit lang das Narrativ, das löst jetzt die Probleme von Web 1 und Web 2 und es wird endlich dezentral und es gibt keine Monopole mehr. Aber das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Also ich glaube schon, dass der Geist, der im Silicon Valley vielleicht gerade ein bisschen am Verschwinden ist, aber den es dort lange gab, dass du alleine von einer Idee viele Jahre leben kannst, von einer guten Idee, von der du andere überzeugst, wie gesagt, die dann getriggert sind.
Die Wette genau, die Wette eingehen.
Dass das ein sehr guter Ort ist und war, um Teil von einer, um als Surfer rechtzeitig aufzustehen auf dein Brett, wenn die Welle kommt, schon ordentlich Schwung zu haben, weil du gut gepaddelt hast vorher und dann schön im Sonnenaufgang zum Strand reitest und wie bei Super Mario ding, 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 plötzlich dir ganz viele Goldmünzen auf deinem Weg begegnen. Das hat schon sehr häufig funktioniert von der US-Westküste aus und in Europa und auch in Deutschland gibt es ja auch immer wieder dieses muffige, warum können wir das nicht? Und warum kriegen wir diese Investitionssummen nicht zusammen? Und warum schaffen wir es nicht, mehr Lärm zu machen, um die vielen tollen Erfindungen, die im ingenieursgesteuerten Deutschland so entstanden sind? Und das ist, finde ich, eine wahnsinnig spannende Frage. Und in unserem Buch haben wir es auch versucht zu formulieren, dass wir sagen, wie wäre es denn, wenn wir Hype mal für was richtig Cooles einsetzen? Wir haben auch die Interviewpartner gefragt, warum würdet ihr denn gerne mal einen Hype auslösen? Und da haben die ganz andere Sachen gesagt als Dogecoin oder Synthetic Biology, sondern sie haben gesagt Empathie oder frühkindliche Erziehung.
Und da kann ich jetzt wieder nur mit meiner deutschen Brille draufschauen, fehlt da die innere, ich habe es eben Friktion oder Ambivalenz genannt in dem Thema, weil wer würde zur Empathie schon Nein sagen? Also vermutlich die wenigsten. Also braucht es diese Spannung, diese innere, damit überhaupt so ein Hype entstehen kann? Ist das das, was es saftig, was es spannend macht zuzupacken? Oder woran liegt das, dass es genau um solche Themen, Phänomene keinen Hype gibt? Was ist da eure Hypothese an der Stelle?
Also wir haben zum Ende des Buches versucht, eine Überlebensstrategie für Hype in 5 Fragen zusammenzufassen. Und die erste Frage lautet, wer ist laut, aber noch wichtiger, wer ist leise? Der Frage nachzugehen, wer sich sehr laut zu einem Thema äußert und wer vielleicht ein bisschen schwieriger zu finden ist, wer nämlich leise ist und große Bedenken diesem Thema gegenüber hat. Das ist, wie du sagst, bei Empathie natürlich gar nicht so leicht. Denn da müsste man zurück zum ersten Hälfte unseres Gesprächs vielleicht mal bei Leuten anfangen, die da nicht so gerne drüber sprechen, die zum Beispiel große Unternehmen lenken müssen und unter dem Druck der Aktionäre und Shareholder stehen oder die in der Politik Entscheidungen treffen müssen am laufenden Band und die verteidigen müssen und nicht gerne zuhören und so weiter und so fort. Also wen würde man denn finden, der sagt, wie du sagst, Empathie und das offen zugibt?
Das ist nicht sozial erwünscht. Auf jeden Fall nicht. Also sich dazu zu bekennen, dass man diesen Hype nicht unterstützen will. Schwierig.
Es gibt auch einen Menschen in den USA, der hat ein Buch über Hype geschrieben, den zitieren wir auch, der sagt, wenn du einen Hype auslösen willst, dann such dir etwas, eine Person, eine Idee und sei laut dagegen. Und in dem Moment wirst du es schaffen, dass andere Menschen sich mit dir identifizieren und sozusagen deinem Narrativ folgen. Und du kannst aus dieser Gruppe von Menschen deine eigene Welle sozusagen produzieren. Und das finde ich eine ganz spannende These, die vielleicht dazu führen könnte, dass wir uns ein bisschen besser und konstruktiver streiten, so wie bei dir im Podcast. Ich habe zum Beispiel vor, im nächsten Jahr ein Format zu launchen auf Deutsch, das Ja, Aber heißt.
Wunderbar, ich liebe das. Kennst du das Ja, Aber und Ja, Und spielen?
Genau. Ja. Ja, Aber ist für mich die deutscheste aller Antworten, die aber inzwischen geschämt wird. Und nicht mehr benutzt werden darf. Und wir holen diese Antwort hervor in einem Gesprächsformat, in dem wir Menschen einladen, die eine ganz klare Sicht auf Deutschland haben, ein bestimmtes Thema in Deutschland, aber nicht unbedingt in Deutschland leben oder aus Deutschland kommen. Und die bringen wir zusammen mit Menschen, die Entscheidungen treffen, jeden Tag in Deutschland oder in Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, und die dieser Person zuhören müssen und dann antworten können, ja, aber. Und dann wird sich gestritten.
Weißt du, an was mich das erinnert? An Edward de Bono, den Black Hat. Dass jemand sich den Hut aufsetzt und quasi qua Rolle dazu bestimmt ist, die Einwände zu finden.
Genau.
Weil die Beharrungskompetenz, die ist ja auch nicht unwichtig. Also dieses deutsche Momentum, ich verteidige das jetzt mal so ein bisschen, hat ja seine Berechtigung.
Absolut.
Auch in jedem Innovationsprozess.
Eigentlich haben die Deutschen genau die richtige Einstellung gegenüber Hype, nämlich kritisch zu sein. Sie walzen das halt nur dann aus in Richtung, ja, dann mache ich auch zu. Und da geht es dann auch nicht weiter. Und das ist, finde ich, halt schade. Und da sollten sich, glaube ich, oder könnten sich vielleicht die Menschen, die unsere Sprache sprechen, ein bisschen öffnen. Und hierzulande wäre es vielleicht ganz klug, ein bisschen vorsichtiger zu sein bei dem einen oder anderen
jetzt,
Thema.
Jetzt könnte man doch aber auch sagen, ich finde ja Hype gar nicht so toll. Also ich finde den ersten Teil toll, den zweiten, den Mittelteil finde ich doof, das da mit dem Tal. Vor allen Dingen dann, wenn ich nicht weiß, wo nachher dieses Produktivitätsplateau ist. Ne? Kann man nicht ein bisschen bescheidener anfangen, nicht ganz so steil nach oben gehen, dann nicht ganz so stark abstürzen, einfach so ein bisschen unauffällig, nett, was mit so einem kleinen Anstieg in den Markt, in die Gesellschaft bringen, ohne dass wir da diese riesen Höhen und Runterknallen wieder durchleben müssen.
Ja, wir haben im Buch fürs Buch Anne Christensen interviewt, die Tochter von Clayton Christensen. Das
von
ist der,
genau, hier.
Der das Jobs to be Done oder die auch den Term Disruption geprägt hat mit seiner wissenschaftlichen Arbeit. Und sie hat uns auch gesagt, das Leben findet doch eigentlich in der Mitte statt, hat sie so schön gesagt. Mhm. Eigentlich ist doch keiner von uns auf diesen Extremen wirklich zu Hause oder komfortabel.
Noch nicht happy.
Ja. Ja. Warum können wir denn nicht genau das, was du gerade gesagt hast, alles ein bisschen runterziehen?
Moderater.
Und geregelterem Hype vielleicht eine Chance geben? Das ist eine der Hoffnungen unseres Buches. Dein Wort in dem Ohr der Menschen, die weiter viel investieren und sehr laut schreien.
The German way of hyping. Ja?
Vielleicht the European way.
Oder
the German way,
genau, ein bisschen
not
größer.
Sure.
Machen wir es mal ein bisschen
die
größer.
Die Allergie ist ja nicht der Weg. Die Begeisterung und die Allergie, dazwischen muss es noch was anderes geben. Vielleicht einen gesunden Umgang. Und ich hoffe eben, und wir haben das im Buch wirklich versucht, mit diesen 5 Fragen. Und mir hat das jetzt auch schon, ich habe es schon gemerkt, mir hat das schon geholfen. Ich bin neulich irgendwas begegnet, wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Und dann dachte ich, okay, jetzt probiere ich mal die Fragen anzulegen, was ist laut, wer ist laut, wer ist leise, in welcher Phase des Hype-Cycles ist die Idee, ist Frage Nummer 2. Das heißt, mal gucken, wurde das schon mal eingeschätzt von Analysten. Nummer 3, das haben wir gerade besprochen, wer ist für diese Idee, wer ist dagegen?
Dagegen.
Ganz wichtig. Mhm. Und dann haben wir natürlich eine Frage, wie, jetzt muss ich selber blättern, welches Geschäftsmodell liegt dem zugrunde? Die haben wir noch gar nicht besprochen. Also, du hast ja vorhin auch gefragt, warum bleiben so viele Sachen dann eigentlich auf der Strecke?
Oder gibt es das überhaupt
genau
schon mit der These, dass es das gibt?
Ein Geschäftsmodell ist, eine Innovation ist dann erfolgreich, wenn sie Dinge günstiger macht, hat uns Azim Azar gesagt. Und das sieht man ja zum Beispiel bei Generative AI. Das sieht man eben genau nicht bei Kryptowährungen oder Virtual Reality. Ja? Und das hat uns auch Anne Christensen, die ich gerade zitiert habe, gesagt. Sie guckt in ihrer Forschung, und die leitet jetzt das Institut ihres Vaters weiter, immer nur nach einem bewiesenen Geschäftsmodell, was zugrunde liegt, wenn eine neue Technologie um die Ecke kommt. Sie guckt nie, wie laut ist das jetzt oder wer schreit und wer. Sondern sie guckt einfach ganz nüchtern darauf, erfüllt das ein Versprechen? Ist das tatsächlich was, wo was zugrunde liegt? Und dann kannst du sowas wie Kryptowährungen zum Beispiel schon komplett ausklammern, denn die haben kein Geschäftsmodell. Fertig. Ja.
Ich hätte sogar noch eine andere Beobachtung bei Innovation. Ich glaube ja, dass dieses Thema Geld sparen, also im Grunde ja ein Effizienzgedanke. Ich finde, dass ja die meisten Innovationen auch das Versprechen im Gepäck haben, die Welt komfortabler zu machen, störungsfreier, angenehmer, weniger brüchig. Das ist ein großes Versprechen, was so explizit oft gar nicht ausgesprochen wird. Aber wenn wir mal auf die großen Innovationen gucken, dann sehen wir ja, dass wir dieses implizite Versprechen immer im Gepäck haben. Wenn du das hast, hast du ganz viele Sorgen weniger.
Ja.
Es wird easy. Dass wir uns auf der Rücktour ganz viele neue Probleme reinholen, ja, dass wir jetzt nicht mehr überlegen müssen, wenn wir eine E-Mail schreiben, sondern ChatGPT schreiben, fragen und das bitten, das für uns zu tun. Jetzt aber unglaublich viel Zeit mit diesem Ding verbringen, weil es halt auch so wahnsinnig viel Spaß macht, mal ChatGPT einen Aufsatz über sich selbst schreiben zu lassen und lauter so sinnbefreiten Käse, ja, haben wir noch gar nicht drauf geguckt, auf die Ineffizienzen. Also das heißt, das, weißt du, wie stehst du dazu mit diesem Komfortgedanken?
Absolut.
Ich trage den schon lange mit mir rum.
Molly White denke, das ist oft so, hat uns gesagt, Hype happens when emotions separate themselves from reality. Und das ist
das
genau,
gefällt mir sehr gut.
Genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn du das Gefühl hast, das hilft mir jetzt, so viele Probleme auf einmal zu lösen, da springe ich mit auf.
Genau. Ja. Welches Problem, und jetzt schon wieder so eine knallharte Brücke, schnall dich an. Welches Versprechen hatte Kamala Harris im Gepäck? War das ein Hype?
Nein.
Und wo war die Enttäuschung?
Nein, das Versprechen war Kontinuität. Und dieses Versprechen hat nicht eingeschlagen bei den sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land, die das Gefühl haben, ihnen geht es nicht mehr so gut. Und eine der schlimmsten Bilder aus der Nacht des 6. November war für mich die Karte der New York Times mit den Pfeilen. Die New York Times hat für jeden Wahlbezirk Pfeile visualisiert, die entweder nach links blau gezeigt haben oder nach rechts rot. Und diese Karte war für fast das gesamte Land ein rotes Meer. Das heißt, da war kein Hype, sondern da gab es ein Versprechen, dass die Menschen eben nicht emotional erreicht hat. Und die Realität, die dahinter steht, die ist, glaube ich, relativ einfach. Ich glaube, es ging in diesem Land noch nie so vielen Menschen so schlecht wie jetzt.
Und wahrscheinlich deswegen auch so viele Menschen wie noch nie gehofft, dass es jetzt genau mit dieser Lösung, die sie gewählt haben, besser wird, oder?
Ja, was heißt besser? Was heißt besser für jemanden, der nicht zum Arzt gehen kann, weil er es sich nicht leisten kann? Was heißt besser für jemanden, der weiß, das Leben meiner Eltern werde ich nie führen können? Was heißt besser für jemanden, an dessen Schule jetzt Bücher verbannt werden? Ich weiß es nicht so genau. Aber sicher die Lösung, also Make America Great Again, ist ein ganz tolles Versprechen. Auch wenn das gar nicht eingehalten wird. Aber es ist erstmal ein Versprechen, dass alles besser wird.
Würden wahrscheinlich auch wieder sehr wenige Menschen im Kern dazu Nein sagen. Und irgendwie wirkt es von außen so, ich will nicht anmaßend klingen, als sei das Land zerrissen zwischen Katzenjammer auf der einen Seite, und das ist wahrscheinlich noch untertrieben oder fast schon Depression, und auf der anderen Seite ganz große Euphorie. Wie erlebst du es, wo du da bist?
Boah. Also,
das hau ich, immer so
ich bin ein Optimist und ich hatte die Hoffnung, dass diese Wahl anders ausgehen würde. Weil ich eben gehofft habe, dass mit Kamala das hat doch der Bundespräsident Roman Herzog hat es doch mal so schön gesagt.
Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen.
Dass vielleicht dann ein Ruck durch dieses Land gehen könnte. Aber der Ruck wird jetzt ganz anders aussehen. Und der wird ganz schön heftig. Und viele Menschen haben große Angst vor diesem Ruck, der da jetzt kommt. Weil natürlich eine Wahlentscheidung für viele Menschen ja auch eine Momententscheidung ist und eine emotionale Entscheidung ist. Und viele Menschen, würde ich jetzt mal behaupten, in diesem Land, die diese Wahlentscheidung getroffen haben, einen der Pfeile nach rechts Richtung Rot zu schicken, vielleicht auch gar nicht so genau darüber nachgedacht haben, was das jetzt längerfristig bedeuten könnte. Und das wird jetzt eine völlig, das ist nochmal, also wir haben ja 2016 schon hier gelebt. Damals war das schlimm. Und das waren 4 Jahre, die wir hier gezittert haben jeden Tag. Und ich glaube, das wird dieses Mal wahrscheinlich noch schlimmer.
Wie war es damals so, dass du sagst, kannst dich ja bestimmt noch sehr gut erinnern an das damalige Wahlergebnis, wie du dich da gefühlt hast? Oder für viel, also bei uns war es ja so, wir sind mit dieser Nachricht wach geworden. Bei euch, ihr habt es ja dann sozusagen live erlebt.
Naja, wir waren am Times Square.
Hat sich ja erstmal, genau, am Times Square, genau. Okay.
Meine Partnerin Christina, meine Frau, ist ja Korrespondentin hier für die Deutsche Presseagentur und sie hatte die Aufgabe, vom Times Square zu berichten. Und wir sind ja alle dahin gegangen, in der Meinung,
Glauben und Hoffnung,
dass Hillary Clinton die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird. Und Hillary war nur Luftlinie, ich sage ein, zwei Kilometer entfernt im Javits Center, dem großen Messezentrum hier in Manhattan, und hat dort die Glass Ceiling durchbrechen wollen, die dort hängt. Ja. Mhm. Das war die Dramaturgie der Nacht, die eingeplant war. Und dann stieg diese rote Säule, du hast ja im amerikanischen Fernsehen und am Times Square an den Hochhäusern dann diese zwei Säulen. Was wird rot, was wird blau? Und stieg und stieg und stieg und wir konnten es alle nicht fassen. Und dann, das werde ich nie vergessen, habe ich mich umgedreht und mich umgeguckt und habe die Gesichter der Leute gesehen, als dann, ich glaube Fox war es damals, waren die Ersten, die Trumps Gewinn sozusagen deklariert haben. Und dann hat der Mann hinter mir zu mir gesagt, My name is Mohammed. What am I going to do now? Und ich habe bis heute keine Antwort für diesen Menschen. Wir wissen ja, der Muslim Ban und alles, was danach kam. Und es treibt mir bis heute die Gänsehaut den Rücken runter, wenn ich an diesen Moment denke. Und die Umfragen lagen die letzten drei Wahlen falsch, auch dieses Mal. Und die Frage ist auch da, warum? Warum wissen wir eigentlich so wenig darüber, was bei den Leuten wirklich los ist und wirklich vorgeht? Und ob sie einer Kandidatin oder einem Kandidaten wirklich vertrauen? In einem Land, in einem Kontinent mit 300 Millionen Menschen, deren größte Stärke bisher war, dass sie aus der ganzen Welt hierher kommen konnten und versucht haben, das Beste draus zu machen. Warum entscheiden sich so viele von denen, die gerade erst hierher gekommen sind, die Tür hinter sich zuzumachen? Hinter ihren eigenen Landsleuten die Tür zuzumachen? Warum entscheiden sich so viele von denen, die Frauen sind und direkt davon betroffen sind, wenn der Staat in Dinge wie die Abtreibung massiv eingreift? Warum entscheiden die sich dafür? Warum entscheiden sich so viele Menschen in New York City, auf unserem Block, wie nie zuvor für Trump. Warum? Ich weiß es nicht.
Geht ihr mit dem Gefühl durch die Straße und denkt, Trump oder nicht Trump? Also, dass du dir so diese Frage stellst, wer ist auf welcher Seite? Also ist diese Spaltung schon wirklich real?
Ich muss lachen, weil ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben, wir leben jetzt seit mehreren Jahren schon hier in der Neighborhood, habe ich zum ersten Mal in meiner Neighborhood Menschen mit roten Käppis gesehen. Und das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber das lässt mir auch als Deutscher das Blut in den Adern gefrieren, weil es erinnert mich total an, jetzt können wir es ja zeigen, wer wir wirklich sind. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Und natürlich können wir optimistisch bleiben und sagen, er hat es beim letzten Mal nicht hingekriegt, so schlimm zu sein. Er wird es auch diesmal nicht schaffen. Aber who knows? Es ist auf jeden Fall, die Stimmung ist bei vielen, die anders denken, die gleiche wie 2016, nämlich dieser Gedanke an diese Fluchtreflex. Also fight or flight. Kämpfe ich jetzt oder gehe ich? Und viele entscheiden sich dafür, in andere Länder zu gucken, ob das wirklich hilft. I don't know. Ich kann mich noch erinnern, wir sind bei unseren besten Freunden 2016 dann am Tag nach der Wahl in die Wohnung gekommen und die haben gesagt, please stay. We need you more than ever. Ob das wirklich stimmt, ob wir hier wirklich was tun, was irgendwie konstruktiv und sinnvoll ist für dieses Land, ist sei dahingestellt. Aber ich habe sehr bald mein Interview für die amerikanische Naturalization, also Staatsbürger zu werden. Ich habe es leider nicht mehr vor der Wahl geschafft, aber jetzt schaffe ich es danach und dann muss ich mich selber auch damit auseinandersetzen mit meinen Landsleuten.
Du musst dir selber die Fragen stellen. Ja.
Ja, jetzt sind wir natürlich in einem Interviewtal. Das hast
jetzt
du aber
sind wir im Tal. Das habe ich wissentlich mir schön eingebrockt.
Du hast mich auf Schier gestellt und hast gesagt, bitte, siehst du da unten dieses dunkle Loch?
Dieses Loch.
Du nimmst jetzt Anlauf. Und machst keinen Schwung, sondern fährst Schuss in das dunkle Loch rein und dann gucken wir mal.
Ja, und der Liftbetrieb ist eingestellt. Ja. Also wir sind jetzt da unten im Tal. Wir müssen jetzt da übernachten und morgen ist ein neuer Tag.
Ja. Weißt du, was mich optimistisch macht?
Ja.
Dass solche das Menschen wie dich
gibt. Das wäre meine
Frage.
Danke, Felix. Wie bitte?
Dass es solche Menschen wie dich gibt.
Oh, das ist schön.
Ja, wirklich. Ich finde das so cool, was du machst und den Vibe, den du in diesen Podcast reinbringst. Ich sehe ja hinter dir Good Work. Mhm. Obwohl, gerade sehe ich Odd Org. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist einfach großartig und ich wünsche mir davon viel, viel mehr. Und womit ich mich gerade sehr viel beschäftige, ist die Zukunftsforschung. Also zu versuchen, die Zukunft nicht immer so anzunehmen oder ihr FOMO-mäßig nachzurennen, sondern wie kann man gezielt Szenarien entwickeln, die angucken, auch im Journalismus, auch als Unternehmer. Und ich finde das eine wahnsinnig spannende Herausforderung. Ich arbeite mit dem Dubai Future Forum, was eine große Konferenz für Zukunftsforscher ist. Man kann diese Menschen sehr leicht belächeln, aber man kann auch einfach mal sagen, das ist ja cool. Das sind Werkzeuge, die sind für viele von uns noch neu. Und wenn wir die benutzen, haben wir einen völlig anderen Blick auf das, was kommt und können uns nach was orientieren und machen uns selbst konkrete Vorstellungen. Denn eine Sache habe ich gelernt, seit ich mit dem Forum zusammenarbeite. Ich habe neulich eine Session gehostet zum Thema Will Sci-Fi Save Us? Also wird uns die Science-Fiction retten, weil sie letztendlich immer wieder Dinge an die Wand malen kann, die wir dann tatsächlich tun, weil wir sie irgendwo gelesen, gesehen haben. Und der eine Gast hat was sehr Schönes gesagt. Der hat gesagt, Utopias are much harder than Dystopias. Und alles, was wir, oder vieles, was wir jetzt aus dem Silicon Valley und auch aus diesem Land sehen, ist sehr dystopisch. Das alles wird schlecht. Alles wird schwieriger und die Technologie wird uns retten. Utopia dagegen heißt, es wird überhaupt nichts schlecht, aber wir müssen uns für alle Probleme Lösungen ausdenken, sonst wird keine Utopie draus. Und das finde ich eine viel schönere Art, aus unserer Sprung-Lift-Schanze hier aus dem dunklen Loch rauszugucken. Und ich finde, dafür stehst du ja auch mit Good Work.
I'll do my very best, weil Zukunft geschieht nicht einfach. Ja, das ist ja nicht irgendein Ding, was da schon so von weit her ausgemacht vorne auf dem Zeitstrahl ist und auf uns wartet und sagt, na, mal gucken, wann er vorbeikommt. Ja, da vorne ist ja nur das, was wir heute hier gemeinschaftlich beschließen.
Und das ist auch, bringt uns auch zurück zum Buch, denn wenn du heute die Sachen anguckst, die ganz rechts auf dem Hype-Cycle sind, die also auch schön auf diesem Plateau vor sich hinschwimmen.
Da, was wir gut finden.
Denk mal an, ich rede jetzt mal ganz konkret über Firmen, die wir jeden Tag benutzen, ein Spotify. Ein PayPal, auch ein Airbnb. Vor Jahren hätten Leute gesagt, ich stelle mein Badezimmer ins Internet, bist du komplett bescheuert? Ja. Ich schicke jemandem Geld auf dessen E-Mail-Adresse, hast du sie noch alle? Ich kann alle Musik der Welt hören auf meinem Telefon? Ach komm. Und das sind, finde ich, die Momente, wo man dann zurückgucken kann und auch auf die Zyklen und Kurven, die diese Ideen durchgemacht haben, sagen kann, ja, das sind Leute, die haben an Zukünften gearbeitet, die haben uns allen ganz schön viel gebracht.
Ich kann mir vorstellen, Felix, dass ich mir vieles noch nicht vorstellen kann.
Ja.
Im Guten wie im Schlechten. Lieber Felix, 1:20.
Wow. Meine Güte.
Und ich weiß ja, meine Hörerinnen und Hörer sind echt treu. Und die gehen auch mit mir auf die lange Strecke.
Aber
mit
jetzt
uns.
Sind sie alle ausgestiegen. Sag's ruhig.
Nein.
Das
nein,
war zu
nein,
viel
nein.
des Guten.
Meinst du in dem Tal? Ach Quatsch, die wollten noch wissen, wie wir wieder hochkommen. Wir haben es doch hingekriegt, oder? Du lachst.
Ja, ich weiß es nicht. Mich. Also ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, dass du nicht zwischendurch dir aufgeschrieben hast, nächstes Mal bitte wieder bei 1 Stunde Gast zwingen aufzuhören. Das ist furchtbar.
Nee, das ist hier, ganz ehrlich, meine Party und so geht's hier zur Sache. Und da wird auch mal zusammen gelitten.
Intro
da
neu wird auch mal aufnehmen gestritten. Und vor XXL-Folge warnen.
Warnen. Genau.
Dritte Notiz, Zeitler nicht mehr einladen. Oder wie hieß er nochmal?
Zeitler, dieser Zellner, dieser Zausel. Dieser Hype-Zausel. Ja, wir hätten ja jetzt auch quasi alles für immer besprochen.
Ich hoffe natürlich, dass du, auch das haben wir jetzt schon vorhin gesagt, ich komme nie wieder in die USA. Ich hoffe natürlich, dass du noch mal wiederkommst.
Ja, das hoffe ich auch. So oder so, es ist ausgemacht. Wir zwei, wir sehen uns noch mal, lieber Felix.
Ich hoffe es.
In nicht allzu weiter Ferne. Es war mir ein großes Fest. Vielen Dank. Und ich sag einfach mal schöne und hoffnungsfrohe Grüße.
Danke dir. Kommt gut rüber, sagt man doch, oder? Wie sagt man da auf Hessisch? Guts Neues?
Ja, da gibt es gar nichts spezifisch Hessisches, oder? Nein. Guten Rutsch, sagt man. Guten Rutsch, das sagen ja alle. Guten Rutsch, ja.
Ja, Rutsch ist natürlich auch schwierig.
Nee, hätten wir jetzt keinen speziellen hessischen Ausdruck.
Okay, dann sage ich einfach vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich über jeden, der Hype 20 Euro bestellt und liest und dann vor allem Feedback gibt. Negativ, ja, positiv, neutral. Aber bitte sagen, wie ihr das Buch findet und fandet. Und ich werde auch die nächsten Wochen immer mal auftauchen, virtuell und in Person rund um Deutschland. Ich weiß nicht genau, wann dein Podcast erscheint, aber kurz vor Weihnachten geht's los mit Bücherevents in Frankfurt, Hamburg und anderen Städten. Und ich freue mich riesig darauf, wenn dann die eine oder andere, der vielleicht zuhört, sagt, da gehe ich jetzt mal hin und dem sage ich jetzt meine Meinung.
Dem sage ich mal meine Meinung.
Genau.
Was es da mit den Hypes auf sich hat.
Genau.
Okay. Wir werden es ankündigen. Ich danke dir erstmal für heute, lieber Felix. Mach es gut.
Du auch.
Tschüss.
Ciao.
Ich weiß, ich habe eure Geduld heute ganz schön auf die Probe gestellt. Über eine Stunde 20. Wow. Nein, das sollte jetzt nicht einreißen. Und doch glaube ich, dass das Gespräch mit Felix was ganz Besonderes war. Ihr habt wahrscheinlich gespürt, zwischen uns zwei hat das wirklich gut gefunkt. Also wir sind herzensgute Kollegen im Netzwerk, aber auch darüber hinaus. Und wir haben einfach eine ähnliche Wellenlänge. Und wenn das rüberschwappt, dann glaube ich, ist das ja ein besonderes Hörerlebnis. Das würde mich zumindest für euch freuen. Vor allen Dingen, wenn ihr auch den Perspektivwechsel nach USA gut mitnehmen konntet und vielleicht die ein oder andere Frage für euch auch euch gestellt habt. Sicherlich auch nicht alle beantworten konntet. Wir werden weiter dranbleiben bei den gesellschaftlichen Phänomenen, weil die auch unmittelbar etwas mit Arbeitskultur zu tun haben. Ja, es werden also viele gesellschaftliche Phänomene, Veränderungen, Trends hier immer wieder Thema sein. Also nicht nur die kleinen innerorganisationalen Strömungen untersucht werden, nicht nur jede kleine Methode unter die Lupe genommen werden. Auch das wird stattfinden. Aber wie gesagt, ihr wisst es, meine Vorliebe ist es, die großen Bilder zu malen und auch große Geschichten hier immer wieder vors Mikrofon zu holen. Und so viel kann ich euch versprechen. Da warten einige auf euch. In diesem Sinne, schaltet wieder ein, lasst unterwegs noch ein paar Sternchen da. Ansonsten wisst ihr, wo ihr mich findet. Ich bleibe euch treu und bin nächste Woche spätestens wieder für euch da am Donnerstag, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.